Auch in den neuen Wahlprogrammen hat keine Partei den Stein des Weisens gefunden. Mehr jetzt im Podcast.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcast. Hallo Holger.
Hallo Christian, spannendes Thema heute.
Sehr spannend, und was am besten ist, wie ich finde, dass wir diesmal keine Scheibe vor dem Gesicht haben, in Form eines Monitors, sondern dass wir uns live bei dir zu Hause befinden. Und das macht natürlich nochmal viel, viel mehr Spaß. Dafür haben wir uns ein spannendes Thema rausgesucht, Wahlprogramme der einzelnen Parteien. Jetzt hatten wir im Vorfeld da schon kurz drüber gesprochen und haben gesagt, okay, wir wollen was aufbauen, und wir haben uns dazu entschieden, dass wir da kein Ranking und so weiter machen, sondern dass wir uns auf die 7 größten Parteien konzentrieren wollen. Das heißt, wir wollen uns mal die Wahlprogramme der CDU, der FDP, der SPD, der Linken, der BSW, der AfD und der Grünen anschauen. Und das haben wir natürlich im Vorfeld gemacht. Und meine Frage ist jetzt natürlich aufgrund der steilen These zum Eingang, was sagst du denn zu den einzelnen Wahlprogrammen?
Ja, also ganz unterschiedlich. Ja, Christian, es war schon spannend, mal die Unterschiede bei den einzelnen Parteien zu sehen. Und es sind einige ganz interessante Ideen da, aber für mich sieht das wieder nach einer Flickschusterei aus, weil die Finanzierung bei keinem dieser Interessen der Bürger entgegenkommt, eine spürbare Entlastung zu bekommen. Es wird nur immer auf irgendeine Art und Weise versucht, umzuverteilen, aber die Grundprobleme der Pflege werden dadurch aus meiner Sicht bei keinem dieser 7 Veröffentlichungen richtig angegangen.
Und das ist schon erschreckend eigentlich, weil man schon davon ausgehen hätte können, dass gerade die Pflege ein großes Thema für die einzelnen Parteien in dem Wahlprogramm sein können, um tatsächlich Wähler von sich zu überzeugen. Aber lass uns mal in die Themen reinschauen. Was sagen denn die einzelnen Parteien?
Ja, fange ich mal an bei der SPD. Da hat Herr Lauterbach ja schon vor dem Misstrauensvotum Ideen in den Raum gestellt, dass man den Eigenanteil zum Beispiel auf 1.000 Euro begrenzt. Was dabei aber gar nicht so in der Bevölkerung angekommen ist, dass zu diesen 1.000 Euro ja noch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung dazu gerechnet werden müssen. Und jetzt hat Herr Lauterbach selber gesagt, es gibt eine Entlastung von 678 Euro circa im Monat im Durchschnitt für einen pflegebedürftigen Menschen in einer stationären Einrichtung. Aber auch bei der Ambulanten soll es diesen Eigenanteil auf 1.000 Euro begrenzt geben. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn der durchschnittliche Anteil schon bei 2.700 Euro lag oder derzeit liegt und ich 678 Euro Entlastung habe, habe ich immer noch einen Eigenanteil von 2.000 Euro. Und wenn man sich die Durchschnittsrente in Deutschland anguckt, bleibt demzufolge die Anzahl derjenigen, die dann unterstützende Hilfe zum Lebensunterhalt über die Grundsicherung bekommen, sehr, sehr hoch immer noch. Und da stelle ich mir das die Frage, weil er hat gleichzeitig gesagt, es soll ein stärkerer Solidarausgleich in der Pflegeversicherung erfolgen und eine Bürgerversicherung, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen. Es liegen aber keine Zahlen darüber vor. Und wenn ich als Wähler mich für so einen Vorschlag entscheiden soll, dann brauche ich da einfach konkrete Informationen. Was bedeutet das für mich persönlich, wenn ich Beamter bin, Selbstständiger oder eben normal angestellter Arbeitnehmer? Was bedeutet das auf den Euro für mich?
Genau.
Genau, und das fehlt mir hier.
Ja.
Dann kam noch die Idee, dass er die Kosten für sogenannte pflegefremde Leistungen auslagern will, aus der Pflegeversicherung rausnehmen. Wir wissen alle, dass in der Pflegeversicherung im Altenheim auch die Behandlungspflege mit integriert ist. Das möchte er rausnehmen, die medizinischen Leistungen und auch die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige will er rausnehmen.
Ja.
Jetzt stellt sich mir die Frage, kann er machen? Das heißt, die Krankenkasse würde die Kosten für die medizinischen Leistungen übernehmen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wie steigen denn die Krankenversicherungsbeiträge? Wie hoch?
Ja.
Das ist der nächste Punkt. Oder er hat gesagt, das zahlt die gesetzliche Krankenversicherung, wenn nicht der Steuerzahler. Was bedeutet das für dich, lieber Christian? Was bedeutet das für mich, die noch Steuern zahlen? Geht die Steuerschraube wieder nach oben? Das sind so Sachen, die mir absolut nicht gefallen haben. Es ist nicht konkret genug. Und ich erwarte, egal welche Partei ein Wahlprogramm vorstellt, dass die Leute konkret entscheiden können, wenn sie alle Informationen haben, stimme ich dem zu oder einem Programm einer anderen Partei. Und das ist für mich, entschuldige den Ausdruck, wischiwaschi.
Ja, und vor allem, wenn man sieht, dass das Wahlprogramm von der SPD zum Beispiel, ne,
ja,
insgesamt 68 Seiten hatte. Also man hätte genügend Platz gehabt,
ja,
da auch wirklich Zahlen vorzulegen, um dem Wähler dort einfach einen ausreichenden Wissensstand,
genau,
sozusagen mitzugeben. Und da hat sich aus der sag mal, jetzigen Regierung heraus, hat ja der Herr Lauterbach schon ein paar Sachen gemacht, hat jetzt im Wahlprogramm sind ja auch noch einige Sachen, wie wir gerade schon festgestellt haben, drin. Ist irgendwas Neues dabei, was er jetzt noch nicht vorhatte? Du hast ja gesagt, da war was, das eigentlich ist eine Fortführung der, ja, Politik der letzten Jahre,
wenn man so will. Natürlich. Und aufgrund des Pflegekräftemangels und des neuen Pflegekompetenzgesetzes, was ja noch nicht abschließend endgültig, ja,
ist noch
beschlossen ist, dürfen Pflegekräfte noch mehr wie jetzt. Ich habe aber eh jetzt schon zu wenig und will noch mehr ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Das wollen die ausgleichen, indem ausländische Pflegekräfte Deutschland attraktiv für wird, weil sie mit der gleichen Ausbildung in anderen Ländern wie Deutschland, zum Beispiel Skandinavien oder England, dürfen sie einfach mehr machen.
Ja.
Damit will man die Attraktivität steigern, aber dann muss man auch die ausländischen Abschlüsse anerkennen und das nicht so aufwendig machen. Ich habe da Erfahrung mit indischen Pflegefachkräften, die eine super Ausbildung haben als Arztassistent, die diese Tätigkeit übernehmen könnten, aber es wird den Betrieben, den ausländischen Mitarbeitern so schwer gemacht, hier die Anerkennung zu kriegen. Ein Jahr erst arbeiten, noch eine Zusatzprüfung und so weiter, weil sie nicht aus der EU kommen. Also das sind Sachen, die sind hier dann nicht angewendet.
Ja, wir hatten ja bei dem
oder nicht berücksichtigt.
Ja, und wir hatten ja bei dem vorherigen Arbeitgeber, wo ich war, wenn wir da die Betreuungskräfte oder so gesehen haben, die Ausbildung zur Betreuungskraft, da waren noch sehr, sehr viele dabei, die quasi aus anderen Ländern gekommen sind und die waren dort Krankenpfleger, Krankenschwester, ja, Ärztin, Arzt,
Hebammen
und so. Und da sieht man einfach, wie auch sehr stark unterschiedlich das System ist. Und ja, wenn man da nicht erstmal rangeht, kann man natürlich die Attraktivität nicht steigern.
Ja,
ja, ob ich jetzt hier mehr machen darf oder nicht, wenn ich meinen Ausbildungsabschluss nicht anerkannt bekomme, dann ist es natürlich schwierig.
Ja, ja. Und es kommt noch hinzu, man hat versucht, eine Zeit lang es einfacher zu machen mit der Anerkennung und auch mit der Reise nach Deutschland. Es war ja vorher so, musste man sogar schon einen konkreten Arbeitsvertrag vorlegen.
Ja.
Dann gab es eine Regelung, ich weiß nicht, wie lange die noch läuft oder ob die schon abgelaufen ist, dass sie 3 Monate kommen dürfen und sich dann hier den Arbeitsplatz suchen. Das war für IT-Bereich. Die Pflege wurde dort nicht erwähnt. Ich habe 2-mal eine E-Mail geschickt ans Ministerium. Ich habe nie eine Antwort bekommen. Gilt das auch für Pflegekräfte? Weil ich habe immer noch ein paar Kontakte nach Indien, wo ich immer wieder die Anfragen kriege, du, ich habe hier ausgebildetes Pflegefachpersonal, das würde gern mal ein paar Jahre in Deutschland arbeiten. Kannst du da unterstützend tätig werden, ne?
Das ist natürlich traurig, aber ich kann es natürlich irgendwo auch verstehen, dass dann dieses Risiko nicht eingegangen werden will, ja, sozusagen, dass ich nach 3 Monaten oder wie auch immer einfach wieder weg müsste.
Und ich muss das ja finanzieren, den Flug, den Unterhalt, eine Krankenversicherung muss ich nachweisen,
ja,
und. Das sind also Sachen, die einfach die Bürokratiebürden viel zu hoch sind.
Ja.
Da hat sich auch keiner geäußert, übrigens keiner der Parteien, wie ich damit umgehen soll. Das taucht in keinem Wahlprogramm auf.
Unfassbar.
Ja, wenn wir uns das nächste angucken, die CDU-CSU, die will weniger Bürokratie haben und einen sogenannten Finanzierungsmix. Das heißt, die gesetzliche Pflegeversicherung, sie wollen eine betriebliche Mitversicherung. Das heißt, die Arbeitgeber sollen mitbeteiligt werden, Steuermittel und die eigenverantwortliche Vorsorge. Das hört sich erstmal sehr gut an. Jetzt stellt mir die Frage, es ist aber nicht gesagt, was bedeutet das zum Beispiel für Arbeitgeber, wenn die dort mitbeteiligt werden sollen, wie viel Prozent, wie viel Euro und so weiter. Weil das für einige Arbeitgeber in Deutschland vielleicht auch ein Problem werden würde, wenn sie eine höhere Belastung der Lohnnebenkosten haben, die ja jetzt schon bei um die 43% liegen.
Ja.
Na, wenn ich dann auf einmal 46% zahlen muss, werden meine Produkte oder meine Dienstleistungen wieder teurer.
Ja, man, wir müssen ja auch sehen, dass der Pflegemindestlohn immer weiter steigt.
Ja.
Und jetzt noch die zusätzlichen Arbeitgeberbelastungen. Also das muss natürlich auch erstmal aufgefangen werden, tatsächlich.
Weil was nützt es, wenn die Arbeitgeber mehr auf was mit einzahlen, aber dadurch der Kostenanteil für die Klienten teurer wird?
Absolut.
Dann ist es keinem Menschen geholfen.
Absolut.
Was ich grundsätzlich in Ordnung finde, ist eine Eigenverantwortlichkeit, dass man sagt, es gibt Möglichkeiten über private Versicherungsunternehmen, eine Aufstockung der Pflegeversicherung zu erreichen. Das gibt es ja schon.
Das gibt es, genau.
Na? Dass man das einfach sagt, das wird zum Beispiel finanziell gefördert, so ähnlich wie mit den vermögenswirksamen Leistungen. Dass man sagt, wenn du bereit bist, da 50 Euro im Monat für deine Pflege im Alter zu investieren, legen wir nochmal 10 Euro drauf aus Steuermitteln. Das finde ich ist eine gute Idee. Das wird aber so hier nicht erwähnt.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil es eben nicht so ein System sein soll wie bei den vermögenswirksamen Leistungen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, war ich tatsächlich genau über den Punkt der Eigenverantwortlichkeit etwas erschrocken, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich finde natürlich, es ist eine große Verantwortung, die dann übertragen wird. Und ich muss ja auch erstmal das Geld haben, eigenverantwortlich, ja, das abschließen zu können.
So, das natürlich auch.
Ja, und wenn wir uns das Lohnniveau in Deutschland anschauen, dann ist es natürlich nicht immer gegeben. Ja. So, und das habe ich natürlich aber auch, wenn ich sehe, wenn ich entweder Geringverdiener bin oder eben auch Bürgergeldempfänger bin etc., dann kann ich diese Eigenverantwortlichkeit überhaupt nicht umsetzen.
Ja, genau, es können sich also wiederum nur die leisten, die ein bisschen mehr verdienen wie die unteren Lohngruppen.
Ja.
Ja, ja, und dann hat die CDU, CSU gesagt, noch die häusliche Pflegesituation soll in Mittelpunkt gestellt werden und die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gestellt werden. Das heißt, dass die Angehörigen wieder was übernehmen können. Da haben wir aber schon Gesetze für. Angehörige können Pflegeauszeit nehmen. Für sie werden Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt. Also was will man da noch ändern? Das gibt es doch schon.
Ja.
Na, also da hat man auch nicht gesagt. Und die Bürokratie mit fortschreitender Digitalisierung, mehr Zeit für den Menschen, weniger Zeit für Verwaltung, unterschreibe ich. Das unterschreibe ich sofort.
Ich auch.
Wir haben KI-Systeme. Die müssen aber für die Betriebe auch bezahlbar sein. Und sie müssen so einfach sein, dass auch die Mitarbeiter, die nicht einen Fachkraftabschluss haben, sondern die einfachen Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen, die bedienen können.
Ja.
Wenn das der Fall ist, ist das ein super Punkt, der bei denen auf dem Wahlprogramm ist. Aber ich kenne KI-Anbieter, die jetzt schon in der Pflege tätig sind, große Konzerne in Deutschland. Ich finde, das ist zu kompliziert. Da habe selbst ich als Fachkraft, als Lehrer für Pflegeberufe, habe BWL studiert, habe ich Probleme gehabt, mich da einzufuchsen in die Bedienung allein schon.
Ja, und das ist halt schwierig. Wie will ich denn alle abholen aus einem System, die sowieso schon jetzt in den letzten Jahren auch viel digitalisieren mussten?
Ja.
Ja. Die CDU meiner Meinung nach tut in ihrem Wahlprogramm, auch wenn sie das ausrufen, so, als hätten wir da schon einen sehr guten Stand erreicht. Na, so klingt es zumindest, wenn man sich das durchliest, als hätten wir schon einen sehr guten Stand erreicht. Und da sind wir ja eigentlich auch weit weg von, ja. Und deswegen sehe ich auch das etwas skeptischer. Ich bin absolut dabei, dass das zwingend erforderlich ist. Ja, ansonsten hätten wir das auch nicht in der Podcast-Folge tatsächlich so gesagt, ja. Und tatsächlich ist es auch Teil meines Jobs, ja. Aber das sehe ich halt auch wirklich etwas blauäugig, muss ich dir ehrlich sagen, ja. Aber interessant, ja.
Ja, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zu den Grünen.
Ja.
Fand ich auch ganz interessant. Ganz wichtig, der Satz, der dort drinne steht, es ist wichtig, dass die Pflege wieder bezahlbar wird. Zusatz, es ist eine Sozial...
Ich glaube, das würde jeder von uns unterschreiben.
Ja. Es ist eines Sozialstaats unwürdig, wenn Menschen am Ende eines langen Arbeitslebens aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und das schreibe ich auch.
Definitiv.
Ja, aber wir haben die Altersarmut, dass alte Menschen Pfandflaschen aus Mülleimern sammeln, dass sie noch mit 80 Jahren habe ich hier einen Nachbarn, der hat bis letztes Jahr mit 83 Zeitungen ausgetragen, weil er zu geringe Rente gekriegt hat und die Miete zu teuer war, in einem Einzimmer-Apartment bei uns im Ortsteil. Das kann es irgendwo nicht sein. Und wie wollen Sie das erreichen? Sie wollen auf dem Weg hingehen zu einer Pflegebürgerversicherung, so haben Sie das genannt, mit einem Ausgleich zwischen gesetzlicher Versicherung, also das, was wir jetzt schon haben, und jetzt kommt das Gleiche wieder, einer privaten Pflegeversicherung.
Nur anders benannt.
Genau, das ist genau das Gleiche. Da die unteren Lohngruppen, die zahlen von ihrem Lohn, wird es gleich abgezogen, die Pflegeversicherung. Und dann heißt es ja, und deine private, ja, die kann ich mir diesen Monat nicht leisten. Ich habe drei Kinder und eine Frau, die nicht arbeiten kann, zu ernähren. Da habe ich die 50 oder 20 oder 60 Euro, je nachdem, was es kostet, nicht über.
Ja.
Ne?
Absolut.
Und jetzt kommt es, die Beitragsbemessung soll reformiert werden und man will Kapitaleinnahmen zur Finanzierung heranziehen. So, jetzt frage ich mal, welche Kapitalanlagen kann man in Deutschland legal erzielen? Die sind nicht besonders hoch. Dann werden sie je nachdem noch besteuert. Wenn ich darauf jetzt auch noch auf die Einnahmen Pflegeversicherung zahlen soll, was passiert mit dem Kapital in Deutschland, was noch in Deutschland angelegt ist?
Das geht weg.
Das geht ins Ausland. Oder die Leute kaufen sich Bitcoins oder ETF und wie das alles heißt, diese ganzen Kapitalanlagen, aber nicht bei Deutschen. Bei denen müssen sie Steuern drauf zahlen. Und das kann es doch auch nicht sein. Die Zinserträge sind in den letzten Jahren so nach unten gegangen. Selbst wenn du ein Jahr festlegst, kriegst du jetzt nochmal 1,75%, 50.000 Euro.
Ja.
Vor Jahren habe ich noch 4-5% bekommen.
Absolut.
Ne? Also, hallo, wenn ich von den 1,75 denn noch einen Teil für eine Pflegeversicherung zwangsweise abführen soll, nein, dann packe ich mein Kapital ins Ausland.
Absolut.
Die Begründung ist, dass sie das machen, wir schützen Löhne und Gehälter vor höheren Beitragsabgaben. Ja gut, und jetzt auf die Kapitalanlagen sind die Reichen zwar betroffen, die also Kapitalerträge haben, aber was ist mit den armen Menschen? Sie müssen ja trotzdem eine private Pflegeversicherung abschließen und können es sich nicht leisten oder müssen sich das vom Munde absparen. Das heißt, die Armut wird nicht nur im Alter mehr, sondern auch bei der Durchschnittsbevölkerung oder im unteren Lohndrittel, sage ich mal. Sie wollen den Einfluss der Finanzinvestoren auf unsere Gesundheits- und Pflegeversorgung begrenzen und wollen öffentliche gemeinnützige Träger stärken. Haben wir das nicht jetzt schon? Das haben wir jetzt schon.
Ja.
Also, und wir haben vor langer Zeit, 30 Jahre ist es her, die Pflege- und Krankenhauswesen privatisiert. Im großen Stil angefangen. Das heißt, das sind Wirtschaftsunternehmen. Wenn ich ein Wirtschaftsunternehmen betreibe, habe ich auch das Recht, Gewinne einzufahren. In einer freien Marktwirtschaft. Auch in einer sozialen Marktwirtschaft wie unseren. Habe ich das Recht drauf. Und ich kann ja schon gar nicht mehr konkurrieren mit den Gemeinnützigen, die keinen Gewinn erwirtschaften müssen, die brauchen bloß die Null stehen haben. Das heißt, ich habe ja schon einen Wettbewerbsnachteil. Das hat man nicht berücksichtigt. Wir können die Privatisierung nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß auch, in Göttingen früher, die Altenheime waren alle städtisch. Und wenn dann am Ende des Jahres deine Million D-Mark gefehlt hat, musste aus dem Stadtsäckel bezahlt werden. Da war die Pflege viel kostenintensiver wie heute, behaupte ich.
Das war ja das Ziel der Privatisierung.
Genau, die Kosten runterzufahren.
Ja.
Jetzt haben wir die Privatisierung, aber wenn ich sage, es wird privat gemacht, dann habe ich auch das Anrecht als Betreiber, Gewinn zu erwirtschaften, meinen Lebensunterhalt damit sicherzustellen.
Absolut.
Und nicht weniger zu haben wie meine Mitarbeiter. Ich habe das geschäftliche Risiko zu tragen.
So ist das.
Und wie viele Insolvenzen haben wir die letzten Jahre gehabt, auch in Pflegebetrieben?
Noch vor allem die letzten zwei.
Ja, das ist enorm gewesen.
Ja.
Also auch da sehe ich keinen Stein der Weisen.
Ja.
So, dann schauen wir mal auf die AfD. Auch die hat ein 85-seitiges Wahlprogramm mit ganzen zwei kleinen Absätzen
für die
zur Pflegeversicherung. Erstmal zur Beitragsstabilisierung soll die beitragsfreie Mitversicherung der Bürgergeldempfänger, die heute zu 2/3 vom Beitragszahler finanziert wird, zukünftig vollständig aus dem Bundeshaushalt erbracht werden. Wie viel Bürgergeldempfänger haben wir in Deutschland? So, das heißt, wer zahlt das denn mit?
Der Steuerzahler.
Der Steuerzahler.
Na klar.
Das heißt, mein Steuersatz wird höher.
Na klar.
Das kann es nicht sein. Und die Verwaltungskosten sollen Zusammenführung von Kranken- und Pflegeversicherung gesenkt werden. Das hört sich erstmal gut an. Da habe ich keine Bedenken mit dem Satz, wenn es richtig durchdacht wird. Aber jetzt muss ich mal überlegen, was passiert mit den Mitarbeitern, die dann übrig bleiben? Weil eine Zusammenführung ist gar nicht so einfach, dieser beiden Versicherungen, weil sie unterschiedliche Zielsetzungen haben. Das heißt, ich brauche Experten, Fachleute aus beiden,
ja,
aber nicht alle.
Korrekt.
Das heißt, ich schaffe mir dadurch wieder Arbeitslose, die dann vielleicht irgendwann nach Ablauf der Frist Bürgergeldempfänger werden und der Gesamtbelastung für die restlichen Steuerzahler fehlt. Ganz, ganz schwierig. Und die häusliche Pflege soll höher finanziert werden.
Also ähnlich wie bei der CDU, ja, haben die einen Stellenwert natürlich bei der häuslichen Pflege gesehen. Ja.
Natürlich ist die häusliche Pflege in Anführungsstrichen günstiger,
ja,
wie eine stationäre. Das unterschreibe ich.
Ja, nur deswegen hat man ja auch 2009 gesagt, es gilt der Grundsatz ambulant vor stationär.
Aber wenn man jetzt sich die Familiensituationen anguckt, lieber Christian, wenn ich mir vorstelle, wir haben hier Nachbarn gehabt, beide sehr alt, eine Tochter, die ist einmal am Tag gekommen, hat sich um die gekümmert. So, wir haben einen anderen Nachbarn im ersten Eingang, der hat keine Angehörigen mehr, der ist auch so Mitte 80, der hat Gott sei Dank eine nette Freundin, die ihn jeden Tag besucht, mit ihm ein paar Schritte spazieren geht. Wie soll eine Familie da unterstützen und die ambulante Pflege, wenn er mal pflegebedürftig wäre, ihn adäquat richtig versorgen? Das ist nicht machbar. Und wir können nicht alle in die 24 Stunden ambulante Pflege reinnehmen mit ausländischen Mitarbeitern, die noch nicht mal Pflegefachkraft sind, die denn da wohnen und alles drum machen. Da ist ein Platzmangel, da ist ein Sprachproblem, da ist ein Kulturproblem. Also das funktioniert so nicht. Natürlich kann man sagen, ambulant geben wir ein bisschen mehr Geld aus, vor allen Dingen in der Prävention von Folgeerkrankungen.
Das wäre ein Punkt.
Aber da brauche ich Mitarbeiter zu.
Ja.
Da brauche ich dort mehr Mitarbeiter. Und wenn ich eh insgesamt schon zu wenig habe, wer soll das leisten? Ne? Also das ist da meine Bedenken, obwohl was vom Prinzip gut ist.
Genau, aber auch hier der Punkt, es fehlt einfach auch an Informationen, wie das umgesetzt werden soll, Zahlen, Daten, Fakten.
Genau, Zahlen, Daten, Fakten. Wenn du dir ein neues Auto kaufen willst, lieber Christian, dann willst du nicht wissen, wie toll das ist, sondern du willst auch wissen, passt das in mein Budget rein?
Na, komplett.
Absolut. So. Dann nützt dir das gar nichts, wenn das 300 PS hat, von 0 auf 100 in 2 Sekunden, wenn es 10.000 Euro über deinem Budget liegt.
Ja.
Also das müssen für mich alle Parteien lernen. Sie müssen Zahlen, Daten, Fakten, Hochrechnungen machen. Da kann ich nachher noch einen anderen Vorschlag, der aus einer Interessenvertretung von Pflegebedürftigen rauskommt, erwähnen. Die haben Zahlen, Daten, Fakten veröffentlicht. Obwohl sie selber ja nicht als Partei an der Wahl teilnehmen.
Ja.
Aber die haben ihr Modell dargestellt, wie sie das sehen.
Super, freue ich mich drauf. Lass uns mal die nächste Partei machen.
Ja, die FDP. Die hat den Begriff Finanzierung diversifizieren und Personal entlasten. Was bedeutet das? Die wollen die Pflegeversicherung als Teilleistung beibehalten. Die wollen eine sogenannte kapitalgedeckte Komponente ergänzen zur Stabilisierung der Beitragssätze. Wie sie das machen wollen, haben sie auch nicht erwähnt. Sie wollen im In- und Ausland mehr Pflegekräfte anwerben. Sie wollen die Anerkennungsverfahren für ausländische Pflegekräfte drastisch vereinfachen. Unterschreibe ich sofort.
Haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist ein Grundsatz oder eine Grundlage dafür, dass das überhaupt klappen könnte.
Ja. Sie wollen digitale Anwendung, Automatisierung und Robotik zur Entlastung des Pflegepersonals beitragen. Und bei dem Thema Automatisierung, Robotik gehen bei mir die Alarmglocken los. Ich habe einen Pflegeroboter kennengelernt zur Pflegeunterstützung, der meist in der Betreuung eingesetzt wird. Ich habe nur gefragt, in der Einrichtung, wo ich den kennengelernt habe, kostete damals vor ein paar Jahren 20.000 Euro. Ein reiner Service-Roboter.
Ja.
Warum habt ihr den hier auf dem Wohnbereich nicht oben bei den Demenzen? demenzerkrankten Menschen. Ja, die schubsen den immer um oder haben Angst vor dem. Also Pflege ist etwas Menschliches. Ich brauche auch keine Waschstraße wie in Japan, wo die Leute wie eine Autowaschanlage durchgejagt werden, als Robotik oder
Automatisierung.
Danke, ja. Christian.
Ich sag mal aus der Blickwinkel, also gegen Automatisierung ist ja grundsätzlich nichts sozusagen gegen zu sagen, ne? Dass man in Prozessen schaut, was kann man automatisieren. Aber auch da, wie vorhin schon gesagt, haben wir die Grundlage, dass es erstmal digitalisierte Prozesse geben muss.
Genau.
Ja, ich meine, da sind schon viele Pflegeeinrichtungen wirklich weit und auch die Dokumentation und so weiter und auch das Telematik, Infrastrukturgesetz und so weiter, die zielen ja alle darauf ab, dass viel mehr digital zur Verfügung steht, worauf man dann natürlich Automatisierung setzen kann. Ich habe aber auch noch einen anderen Punkt, warum ich Robotik in der Pflege für auch derzeitig für sehr schwierig halte. Du hast völlig recht, es ist wichtig, dass wir von Mensch zu Mensch pflegen, weiterhin. Es kommt aber noch der Aspekt dazu, dass eine Pflegeeinrichtung jetzt schon sozusagen Fachkräfteprobleme hat im Bereich der Pflege und Betreuung, im Bereich der Reinigung, im Bereich der Hauswirtschaft. Wenn ich anfange, Robotik einzuführen, dann vermindere ich vielleicht das Problem in der Pflege und Betreuung. Ich verschärfe es aber bei der Wartung dieser Anlagen, weil ein Roboter ist ja nicht wartungsarm, sondern der muss auch gepflegt werden.
Ja.
Was ist, wenn der ausfällt? Ich verlasse mich auf den Roboter. Und er fällt aus. Ich verlasse mich auf die IT. Die IT fällt aus. Was brauche ich? Brauche Spezialisten.
Ja.
Ich brauche Spezialisten und die sind einfach von unserem Staat noch nicht ausgebildet.
Richtig.
Es gibt diese Leute nicht. Es gibt die Leute einfach nicht.
Ja. Ja, das ist so das, was die FDP macht in ihrem Wahlprogramm. Dann schauen wir mal bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Die will ganz konsequent die Privatisierung stoppen oder sogar rückgängig machen. Die haben noch kein endgültiges Wahlprogramm. Das wird erst übermorgen beschlossen auf dem Parteitag in Bonn.
Genau, wichtig zu wissen, wir nehmen die Folge jetzt am 10.01. auf. Das heißt, wenn sie erscheint, ist natürlich das Wahlprogramm abschließend schon beschlossen.
Die haben ja so ein vierseitiges Grundsatzprogramm. Da heißt es zum Thema Pflege, die Privatisierung und Kommerzialisierung existenzieller Dienstleistungen, etwa im Bereich Gesundheit, Pflege oder Wohnen, muss gestoppt werden. Gemeinnützige Anbieter sollten in diesen Branchen Vorrang haben. Ne? Also das halte ich auch für sehr gewagt. Dann haben wir noch die Linke.
Also, du hast ja zum Thema schon einiges gesagt, dass es schwierig wird, überhaupt diese Privatisierung zurückzudrehen. Ja, bis fast unmöglich.
Ja. Und ich sage mal, dadurch, dass wir eine gesunde Konkurrenz haben, werden sich letztendlich auch die Anbieter durchsetzen, die noch eine bestimmte Pflegequalität liefern, die noch bestimmte Empathie ihren Klienten, ihren Kunden gegenüber aufbringen, die ihre Mitarbeiter wertschätzen und darum die Fluktuation dort geringer ist, die dort weniger offene Stellen haben wie andere Betriebe.
Ja.
Das hat ja auch einen positiven Aspekt, der Wettbewerb.
Absolut.
Ja, und die Linke sagt, wir brauchen eine solidarische Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege. Alle Menschen müssen nach Maßgabe ihre Einkommen einzahlen und im Bedarffall muss die denn alle medizinischen und pflegerischen Leistungen übernehmen. Die medizinische Versorgung dürfe kein Problem der persönlichen Brieftasche sein. Und eine Ungleichbehandlung von Patienten lehnen wir ab. Und die solidarische Bürgerversicherung soll die Trennung von gesetzlicher und privater Kranken- und Pflegeversicherung aufheben. Sie basiere auf der Wiederherstellung der Parität und Abschaffung der Zuzahlung. So, was bedeutet das aber im Endeffekt? Wir haben eine Menge Menschen in Deutschland, meistens Selbstständige oder Hochverdienende, die privat
oder Beamte
versichert sind
oder Beamte,
die dann eventuell noch Anwartschaften haben, je nach Status. Wenn ich mir das jetzt überlege, das ist ein Wirtschaftszweig. Ich war ja ewige Zeiten privat versichert. Durch viel Glück kam ich in die GKV rein als Selbstständiger wieder. Ich müsste über 800 Euro im Monat Beitrag jetzt zahlen. Bei der privaten, bei der gesetzlichen bin ich, obwohl ich ja beide Anteile zahle, etwas geringer. Aber im Alltag kommt es auf mein Einkommen an. Wenn ich in Rente gehe, weil ich so lange selbstständig bin vom Staat, kein Geheimnis, kriege ich knapp 800 Euro derzeit Rente. Da zahle ich auf die 800 Euro nur meinen Beitrag.
Ja.
In der privaten, wer dort privat versichert ist, zahlt auch im Alter den hohen Beitrag weiter.
Beziehungsweise steigend.
Und mit natürlich den Kostensteigungen, die umgelegt werden.
Ja.
Na gut, es gibt da abgespeckte Tarife, aber trotzdem ist das eine höhere Einnahme.
Ja.
So, wenn ich jetzt sage, wir schaffen die privaten Versicherungen ab, was bedeutet denn das? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne etliche große private Versicherungsgesellschaften, die enorme Steuern zahlen aufgrund ihrer Situation, ihrer Einnahmensituation im Vergleich zur Ausnahmensituation. Dieses Geld geht dem Staat flöten.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Und was passiert mit den Mitarbeitern? Auch wieder zig, ich denke über 100.000, die dann vielleicht wieder auf dem Arbeitsmarkt stehen und ob man adäquate Jobs für die findet. Wir machen immer mehr unserer starken Wirtschaftsbranchen schlecht.
Schwach.
Schwach. Durch unsere Gesetzgebung, durch Verordnungen und so weiter. Und das sehe ich hier so. Wir Menschen sind nun mal nicht alle gleich. Der eine hat einen Euro mehr wie der andere. Natürlich kann man sagen, der Höherverdienende zahlt ja auch mehr. Ich zahle ja auch mehr, weil ich zahle ja auch die Prozente in die Pflegeversicherung ein. Und die gehen ja auch von meinem Einkommen.
Ja.
Wenn ich jetzt nur 1.000 Euro im Monat hätte, wären es nur ganz wenig. Habe ich 5.000, zahle ich auch 5.000 die Prozente. Das ist doch schon für mich eine Gleichverteilung. Und wer privat versichert ist, hat ja keinen Anspruch auf die gesetzliche Pflegeversicherung. Der schließt ja im Rahmen seiner Krankenversicherung in der Regel diese Zusatzversicherung ab.
Ja.
Und zahlt da auch ein. Und die Beiträge sind auch wesentlich höher wie in der gesetzlichen.
So ist das.
Das heißt, was ist denn daran so schlimm, dass einige Leute privat versichert sind und andere nicht? Was ich nicht in Ordnung finde, was da indirekt mit gesagt ist, die Gleichbehandlung. Privatversicherter kommt beim Arzt natürlich ein bisschen schneller dran.
Ja.
Das ist normal, weil der Arzt dort mehr abrechnen kann.
Genau.
Aber auch das ist ja Einkommen des Arztes, der darauf auch Steuern zahlt.
Was dann entsprechend auch nicht mehr so wäre, korrekt.
Ja, genau. Das heißt, da wird immer nur umverschoben. Und wenn es den Reichen ans Portemonnaie geht, den Besserverdienenden, was machen die denn? Dann machen die auch die Flucht aus Deutschland. Dann gehen sie in Länder, wo sie auch mehr verdienen dürfen, ohne dafür doppelt bestraft zu werden. Sie zahlen höhere Sozialabgaben, auch die Rentenversicherung und so weiter, bis zur Beitragsbemessungsgrenze zahlen die den Maximalbeitrag.
Ja.
Ne? Und von daher finde ich das erst recht Quatsch mit dieser solidaren Versicherung. Prozentsatz vom Einkommen ist in Ordnung. Wenn du mehr verdienst, ist dein Prozentsatz gleich, aber die Summe ist höher.
Ja.
Aber alles andere ist hier überhaupt nicht nachgedacht. Ja, das waren so die 7 Parteien. Und jetzt möchte ich mal ein Gegenmodell vorstellen. Es gibt einen Pflegeheimleiter aus Hamburg, der auch Probleme sieht in der derzeitigen Situation. Nicht nur durch Leerstand, trotz hoher Nachfrage, weil er nicht genug Personal hat,
ja,
sondern auch in der Finanzierung. Und das ist das auch, was ein Patientenbund, ich weiß nicht mehr genau den Namen, ich kann im Internet nur nachgucken für die Shownotes, die haben gesagt, vielleicht könnte man den Anteil der Bewohner je nach Eigenleistung gestalten. Wir kennen das, die Leute gehen ins betreute Wohnen, da zahlen sie ihren Mietanteil. Die Pflegeversicherung zahlt eventuell die Pflege und die bekochen sich selber oder buchen das Essen dort. Warum macht man das nicht im Stationären auch? Es ist ja nicht jeder so schwer dement oder so schwer pflegebedürftig, dass er Full Service in Anspruch nehmen muss. Ich war vorgestern wieder in einer Pflegeeinrichtung. Die haben 3 Wohnbereiche gehabt. Der eine Wohnbereich, die waren alle noch ganz fit. Die eine Dame hat drauf ein Taxi gewartet, die wollte nochmal in die Stadt zum Bummeln und so weiter. Mit der habe ich mich unterhalten, die war noch total fit. Die ist einfach alleinstehend, Pflegegrad 2, ist dort eingezogen, weil sie sagt, wenn ich was brauche, habe ich es, aber ich versuche mich selbst zu versorgen. Die würde auch für sich selbst kochen.
Ja.
Also diese Idee finde ich gar nicht so schlecht, dass man die Zuzahlung abhängig macht
von den Leistungen.
Für Leistungen.
War das nicht ähnlich? Wir hatten doch eine Podcast-Folge über das Benefit-System gemacht. Dieses stambulante Konzept.
Ist ähnlich.
Ein ähnliches Prinzip dahinter, dass man unterschiedliche Leistungsbereiche in Anspruch nimmt und diese dann natürlich bezahlen muss, weil macht auch Sinn.
Ja, wie beim betreuten Wohnen.
Genau.
Kann ich mir die Bude reinlassen oder ich mache selber?
Genau.
Ne? Und so ist das hier auch. Und der sagt, aber auch, was ich nicht unterschreibe, Abschaffung der Privatkrankenversicherten, sondern Bürgerversicherung. Aber was ich ganz interessant finde, es gibt Menschen, die weniger Unterstützung brauchen, hat man eben schon gesagt, dass wir wirklich die Leistungen differenzieren, so wie ähnlich wie im Hotel. Du kannst Übernachtung buchen, du kannst Übernachtung mit Frühstück, Übernachtung Halbpension, kriegst du Frühstück und Abendessen, Vollpension oder All-Inclusive, Getränke, alles mit drin. Ob man das nicht berücksichtigt, das war eine ganz interessante Idee, fand ich. Und da hat jemand gesagt, der hat das an einem Haus mal, anonymes Haus, wohl mit knapp 90 Bewohnern ausrechnet. Hat gesagt, wenn wir das nach Fähigkeiten der Leute machen, und er hat da eine Umfrage gemacht in dem Haus bei den Bewohnern beziehungsweise bei den Angehörigen, Wäsche waschen zum Beispiel, von den Angehörigen übernehmen lassen.
Ja.
Ne, hat gesagt, ich würde die Zuzahlung um 30% reduzieren können, wenn die, die können, noch nicht mal alles, was sie können, sondern teilweise.
Was ja im Grunde.
Selbst machen oder die Kinder übernehmen.
Was ja im Grunde auch ein teilweise, also wenn wir uns anschauen, ich glaube, die AfD und die CDU hatten ja diesen Stellenwert doch mehr in die Häuslichkeit gelegt, ne? Was ja auch wieder die Angehörigen, pflegenden Angehörigen etwas mehr an die Pflicht nimmt und sie auch mal belastet. Und dieses Konzept würde ja sogar die pflegenden Angehörigen mehr entlasten, weil man sagen könnte, okay, man kann sich das auch wieder leisten, sozusagen da dieses stationäre Konzept in Anspruch zu nehmen, ja. Weil ich buche dazu und waschen oder da an dem Stellen unterstützen ist für mich kein Problem.
Genau, Wäsche kann ich waschen, sauber machen.
Kann ich vor allem auch. Also
ja, es kommt den Angehörigen entgegen.
Genau.
Die können sagen, ach, die Bude, einmal die Woche fahre ich zur Oma hin, mache die Bude sauber und nehme die Wäsche mit. Das heißt, dann sparen sie x Euro.
Ja.
Bei demjenigen, wo sie es nicht können, die müssen eben für diesen Service
zahlen.
Eine Summe x zahlen.
Genau.
Und das fand ich ein ganz tolles Modell, so aus dem Bauch raus, aufgrund meiner Erfahrung, dass ich sage, das könnte klappen.
Ja.
Das wäre eine Entlastung auch für die Angehörigen, die gewaltsam, weil sie es nicht leisten können oder wollen, die Pflegebedürftigen die stationäre Einrichtung doch zu ermöglichen und damit die Angehörigen entlastet werden.
Ja.
Auch psychisch, ist ja auch eine psychische Belastung, kranken Angehörigen zu Hause zu pflegen.
Ja.
Auch wenn es mit Unterstützung von der ambulanten Pflege ist. Das finde ich ganz wichtig. Aber was auch dort gesagt wird, heißt, wenn jemand sehr viel verdient, warum wird hier gedeckelt in der Sozialversicherung? Die haben noch die Idee, dass man sagt, egal wie viel ich verdiene, als abhängig Beschäftigter, wir schaffen die Deckelung ab.
Okay.
Und die Idee finde ich auch gar nicht so schlecht. Wenn du 20.000 Euro im Monat, lieber Christian, als angestellter Geschäftsführer irgendwo verdienen würdest,
ja,
warum zahlst du nur die Beiträge bis 8.000 oder ich habe die genaue Summe nicht im Kopf? Aber also liegt so um die 8.000. Du hast immer noch genug, dann mehr wie alle anderen. Und jetzt noch eine ganz interessante Idee. Es haben sich auch Angehörige geäußert und Leute, die schon in Altenheimen leben, zu dieser Thematik. Und die Angehörigen bemängeln eins, wo auch keiner konkret drauf eingeht in den Wahlprogrammen, die Bürokratie, um überhaupt Leistungen aus der Pflegeversicherung in Anspruch zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die Pflegekräfte, die in stationären Einrichtungen arbeiten, überhaupt mal so einen Antrag gesehen haben auf Pflegegradeinstufung, wie schwierig das ist. Und vor allen Dingen für Angehörige, die von Medizin und Pflege ja keinerlei Ahnung haben. Das ist nicht einfach, dass man dieses Verfahren einfach vereinfacht. Das wird von denen verlangt, ne? Die müssen das googeln, müssen in Lexikas Begriffe nachlesen, weil sie die gar nicht kennen. Warum kann man da nicht in einfachem Deutsch solche Anträge formulieren? Das wäre die Idee der Angehörigen und nicht so umfangreich, sondern wirklich nur das Nötigste. Und wenn dann derjenige, der den Antrag prüft, sieht, oh, da ist was, dass dann konkret nachgefragt wird, konkrete Fragen gestellt werden. Nicht so allgemein 10 Seiten oder mehr ausfüllen mit Sachen, die vielleicht gar nicht als Information gebraucht werden.
Ja.
Wir neigen dazu, alle Formulare so aufzubauschen.
Ja.
Das muss.
Ja, um alle Eventualitäten abzudecken.
Ja. Zum Beispiel Checklisten für Angehörige von Seiten der Pflegeversicherung oder der Krankenversicherung zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Das gibt vereinzelt Anbieter, die das machen.
Auch nichts Offizielles.
Aber nichts Offizielles, Einheitliches. Das würde ich mir wünschen.
Ja.
Und das fand ich gut, dass das die befragten Angehörigen, die interviewt worden sind, geschrieben haben. Ja, und jetzt noch eine ältere Dame, die sagt, ich zitiere, wegen des hohen Eigenanteils sei es ratsam, schon in der Jugend vorzusorgen, meint Heimbewohnerin XY. Natürlich sagt sie, ist es gut, dass es diese Pflegeversicherung gibt, sonst würden viele Leute durch das Sieb fallen.
Ist es, ja.
Aber sie hat schon in ihrer Jugend vorgesorgt und war sparsam, hat Geld zurückgelegt, auch wenn es ihr manchmal schwer gefallen ist, weil sie gedacht hat, im Alter weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Ne? Und sie sagt, es wäre gut, wenn das staatlicherseits zumindest angeregt wird, dass man etwas machen könnte oder sollte. Es sollte aber nicht verpflichtend sein, obwohl denn wahrscheinlich wenige Menschen das nur machen. Die Jugend müsse ja bereits viel schultern, hat sie gesagt, und auch zunehmend mehr Rentner finanzieren. Das stimmt. Und ich finde, man muss schon
drauf. Mal 7-1 sind jetzt 1-2, ne?
Genau.
Ja. Also, das ist ja schon, wenn man das aus, also früher war es so, dass 7 Arbeitnehmer oder Arbeitende
einen
Rentner bezahlt haben, ja. Und jetzt ist es so, dass 2 Arbeitnehmer
einen
Rentner zahlen müssen, so, genau.
Ja. Und sie sagt, ich finde, und das fand ich ganz toll von dieser alten Dame, diesen Satz, man muss schon darauf achten, dass die Jungen einfach auch Zukunft haben und nicht nur die Alten. Das heißt,
safe.
Wir müssen auch mal die Situation der Jugend berücksichtigen, dass die nicht zu sehr belastet wird, weil sonst haben wir, ich nenne das, nur noch eine Null-Bock-Generation, die sagt, warum soll ich arbeiten gehen? Ich habe nicht mehr, als wenn ich zu Hause sitze.
Ja.
Da muss man also die Gesamtfinanzierung unseres Staates, unserer Sozialkosten, mal überlegen, wie wir da vielleicht mal ganz neue Wege gehen. Und da gebe ich mal den Denkanstoß. Ältere kennen das vielleicht noch. Schweden war ja mal in den 70er Jahren Vorbild in Europa für soziale Sicherung.
Mhm.
Bis sie innerhalb von 3 Monaten das ganze System umstellen mussten, weil sie pleite waren. Der Sozialstaat Schweden war in, ich weiß nicht genau das Jahr, in den 70er Jahren pleite. Und hat die ganzen Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, alles innerhalb von 3 Monaten komplett neu aufgestellt.
Mhm.
Und seitdem funktioniert's dort wieder. Warum gucken wir nicht mal in andere Länder, die die gleichen Probleme, die wir jetzt haben, schon vor Jahrzehnten hatten und die erfolgreich gelöst haben?
Im Management nennt sich das Benchmarking, ne?
Ja.
Mhm.
Warum halten wir Deutschen uns für unfehlbar oder dass wir alle den Stein der Weisen haben, wenn es andere Länder gibt, die solche Situationen erlebt haben und erfolgreich gemeistert haben?
Mhm.
Da sind wir einfach, entschuldige bitte, wenn ich das so sage, einfach oft zu arrogant.
Ja, vielleicht auch nicht nur arrogant, sondern vielleicht sind wir auch einfach zu eingefahren und haben einen anderen Anspruch an uns und so weiter. Nicht gerechtfertigt, versteht mich da nicht falsch, aber ich meine nur, vielleicht ist es nicht die reine Arroganz, sondern es ist einfach die Eingefahrenheit zu sagen, oh ja, wir nehmen den Weg so weiter. Bis jetzt hat's ja super geklappt.
Ja.
Bitte.
Das sehen wir, ja.
Bitte mit Augenzwinkern verstehen, so ja, geklappt. Ja, das ist super. Ist natürlich in sehr vielen Anführungszeichen und Augenzwinkern gemeint.
Ja, vielleicht abschließend kann ich sagen, ich würde mir wünschen, dass alle Parteien, bevor sie da solche Dinge veröffentlichen, mal nachfragen, A, welche Informationen brauchen die Wähler, die potenziellen, dass sie die auch konkret geben und nicht nur das, was sie für richtig halten, sondern ihre Wähler mal befragen, welche Informationen möchtest du haben? Und zweitens, dass man mal über die Grenzen der eigenen Partei hinausgeht und überlegt, gemeinsam, vielleicht alle Parteien, die gewählt werden, wie können wir alle gemeinsam mal etwas beschließen, was uns allen hilft? Dass man mal dieses Parteibuch auch bei Abstimmungen im Bundestag vergisst.
Ja.
Sondern sagt, ich entscheide für meine Wähler. Ich halte diesen Vorschlag von denen für gut, den von denen. Warum bringen wir die nicht mal zusammen? Das würde ich mir wünschen, aber.
Ja, und ich finde, also jetzt, wo du das alles so nochmal vorgestellt hast und wir haben uns ja im Vorfeld auch schon mit auseinandergesetzt. Ich finde es halt schwierig, wenn jetzt, es wird sowieso eine schwierige Regierungsbildung.
Ja.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja.
Und wenn wir uns aber anschauen, wie unterschiedlich auch die Wahlprogramme sind, können wir uns doch, glaube ich, sehr gut vorstellen, was am Ende nach entsprechenden Ausschusssitzungen, wenn es um Koalition mögliche Koalitionspartnern geht, was dann noch von übrig bleiben kann.
Tja.
Ja, so. Und wir haben natürlich eine von A bis Z sehr, sehr viel dabei gehabt. Und wir wissen natürlich, dass auch nicht jede Partei mit jeder Partei koalieren möchte. Ja, aber das, was du sagst, ist einfach so viel wert. A, zum einen, dass man endlich versteht, dass man eigentlich dafür da ist, dem Bürger zu dienen und nicht andersherum.
Genau.
In allem, was wir da sehen, ist der Bürger, dass der Bürger und auch der Arbeitnehmende sozusagen
befehlt,
der Arbeitgebende, wir sind alle die Packesel, ja, und müssen leisten und müssen gucken, dass wir das System irgendwie krank am Leben erhalten, und irgendwo kann keiner in diesem System gerade glücklich sein, weder der Pflegeanbieter noch der Angestellte in der Pflege, noch der Bewohner, noch der Angehörige. Ja. Sind alle irgendwo in einer, wie ich finde, in einer Trade-off-Problematik, wo es eine Win-Lose-Situation gibt. Und hier wäre mein Wunsch, dass man diesen Trade-off einfach mal sozusagen entgegnet und zurück einen Schritt geht, auf eine Metaebene schaut und sagt, wie können wir denn zu einer Win-Win-Situation kommen? Und da ist genau das, was du sagst, die Lösung. Dass man sich mit allen hinsetzt, mit allen Umfragen, Befragungen, Bürgerentscheide, was auch immer notwendig ist, tut, um ganz klar zu sagen, ich meine, wir haben sehr, sehr viele schlaue Menschen, ja, die wissen, wie müssen wir was umdesignen, die wissen, in welchem Land läuft was sehr, sehr gut, warum die nicht mit reinnehmen, um zu sagen, es gibt die, nennen wir es mal Agenda 2030 für die Pflege, und alle Parteien von A bis Z gehen genau den Weg mit.
Ja.
Und da gibt's kein, wir wollen häusliche, wir wollen eine Bürgerversicherung, wir wollen private und gesetzliche. Das gibt's nicht. Es gibt diesen einen Weg, und da braucht man sich über das Thema Pflege überhaupt nicht mehr profilieren.
Ne?
Ja, sondern es ist ganz klar, das ist ein Kernthema. Das Kernthema ist, wie gewinnen wir Pflegekräfte? Wo kommen die her? Wie sieht's mit Digitalisierung aus?
Ja.
Wie steigern wir die Qualität der Pflegeleistung? Wie bleibt die ganze Situation finanzierbar?
Genau.
Und dazu Leistungen entwickeln und das über alles hinweg einfach als Agenda 2030 zu setzen. Ja. Und das ist einfach, und das ist ja nicht so weit weg, dass man das tun könnte.
Nein. Und vor allen Dingen, es kommt ja jeder Partei zugute, weil die Wähler, die die Partei gewählt haben, sagen, die haben für mich was erreicht.
Ja, und letztendlich ist aber der Punkt, ich brauche mich nicht mehr über die Pflege profilieren. Ich kann ja meine finanzwirtschaftlichen Themen noch haben. Ich kann ja meine energiepolitischen Themen, das kann ich ja alles haben. Aber gerade solche Sachen dürften eben nicht davon abhängig sein, wer ist gerade
an der Regierung,
an der Macht, wer koaliert mit wem.
Ja,
ja, gerade muss der Punkt sein, wir müssen diese Karre aus dem Dreck ziehen.
Richtig.
Und das kriegen wir nur, du hast es mal in einem anderen Podcast gesagt, gemeinsam sind wir stark, kriegen wir das nur gemeinsam hin. Und das bedeutet für mich, dass alle Parteien, dass alle paritätischen Verbände, allgemeingenützige, alle privatwirtschaftlichen, auch eine Sicherheit bekommen. Wie sehen die nächsten 10 Jahre aus?
Ja.
Ja.
Für Investitionen.
Na, komplett.
Es investiert doch keiner, wenn er nicht weiß, ist das noch machbar in 2, 3, 4 Jahren?
Ja.
Das sieht man ja in anderen Branchen auch, aufgrund der politischen Lage, dass da Investitionen momentan nicht durchgeführt werden. Weil man erstmal abwartet, welche Parteien regieren dann Deutschland. Wie gehen die mit diesem Punkt um in ihrer Politik?
Ja, und wir wissen ja auch noch nicht mal, ob die neu gewählte Regierung nicht auch wieder Krisen zu bewältigen hat,
ja,
wo wir sehr zeitnah vielleicht sogar wieder in eine Vertrauensfrage rutschen, wo dann gegebenenfalls wieder eine Auflösung der Regierung ansteht, ja, wo wieder irgendwelche Gesetzesvorhaben in der Wartestellung sind. Das ist ja alles nicht geklärt. Und wenn das einfach überhaupt kein Punkt wäre, sondern man hat bis 2030 folgenden Plan.
Ja.
Und der wird kategorisch nachgezogen.
Ja, aber da ist dieses Parteibuch, diese Bindung an die Partei stärker wie die Bindung an die Interessen der Wähler. Und das verurteile ich in Deutschland.
Ist so.
Und ich gebe gerne zu, deshalb bin ich Wahlverweigerer.
Ja, es ist wirklich schwierig, wenn Politik sich profiliert und nicht dem Bürger dient. Das ist einfach so. Ich denke, dann haben wir dieses Thema auch abgerundet.
Ja.
Wir danken für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um das Wahlprogramm, was wir uns angeschaut haben, der einzelnen Parteien, euch anzuhören. Und uns wird natürlich brennend interessieren, wie seht ihr das? Habt ihr irgendwelche Punkte, die ihr besonders spannend und interessant findet? Dann schreibt super gerne in die Kommentare unter dem Video, wenn ihr das bei YouTube seht. Oder schreibt gerne auch eine Nachricht auf unseren sozialen Kanälen bei Instagram oder bei Facebook oder bei TikTok. Und genau, wir hoffen, dass der ein oder andere, der vielleicht eine Macht hat, dass den ein oder anderen zu sagen, was unsere Haltung am Ende war, der das befürwortet und vielleicht wir über die Community hinaus dieses Podcastes da ein Ohr für bekommen, dass vielleicht der ein oder andere auch darüber nachdenkt, dass es Sinn machen würde, eine Pflegeagenda 2030 auszurufen.
Richtig. Und wenn ihr Ideen habt, die wir gar nicht hier vorgestellt haben, die ihr für gut haltet, schreibt die uns, dann schauen wir uns die an und dann nehmen wir Kontakt miteinander auf. Vielleicht können wir das dann vertiefen noch.
Ja, Holger, vielen Dank. Mir hat das natürlich super viel Spaß gemacht, das heute auch mal live bei dir zu Hause zu machen. Und genau, wir hören uns dann nächste Woche
im nächsten
Podcast-Folge. Bis dahin.
Bis dann. Ciao. Ciao.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.